Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde. Vor einer Woche haben wir das Osterfest gefeiert und heute am Sonntag danach spricht der Wochenspruch von der lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung unseres Herrn. Und mit diesem Wort grüße ich Sie am Anfang unserer Stunde. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen zum Anfang das Lied unter der Nummer 184, Auferstanden aus des Grabes Nacht.
Der Psalm für diesen heutigen Sonntag ist der Psalm 116. Und in diesem Psalm spricht der Beter von Leid, Todesgefahr und auch wieder das Erlöstwerden und neues Lebendigwerden. Ein großes Dankgebet. In Israel wurde es gebetet zum Gedenken der Erlösung aus Ägypten. Und auch Jesus hat diesen Psalm gebetet. Ausleger sehen darin auch sein Erleben an Karfreitag und Ostern. Aber auch jeder, der Jesus als seinen Erlöser und Erretter erlebt hat, kann ihn von Herzen beten. Ich lese einige Verse daraus. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Ja, du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ich will mein Gelübde dem Herrn erfüllen vor seinem Volk. Ach Herr, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Errettet, erlöst, befreit. Darüber wollen wir Jesus noch einmal anbeten mit einem nächsten Lied aus dem Liederbuch, und zwar die Nummer 258. 258.
Dann beten wir und wir danken dir, lieber Herr, du auferstandener, lebendiger Herr, gegenwärtiger Herr. Wir danken dir, dass du uns diese gemeinsame Stunde schenkst. Danke, dass du mitten unter uns bist, wirklich gegenwärtig. Herr, auch wenn wir dich nicht sehen, wir wissen es, du bist da. Und wir wissen auch um deine Zusagen, um deine Verheißungen für solches Zusammensein deiner Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass du segnen wirst und segnen willst. Und du weißt, wie sehr wir dein Segnen und Geben brauchen, auch jetzt in dieser Stunde. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass wir beieinander sein können, dass auch niemand etwas dagegen hat, dass wir uns hier treffen. Herr, es ist nicht selbstverständlich. Wir sagen Danke dafür. Amen. Der Kalender erscheint wieder. Er ist schon da. Aber heute aus ganz anderem Grund als die anderen Male. Bei meinem Thema, das war nun eine ganze Reihe, ging es bisher um 5 Ereignisse, die schon geschehen sind und die wir im Verlauf des Kirchenjahres feiern. Also wir feiern sie in jedem Jahr. 5-mal hat Gott nach seinem Plan gehandelt. Was ist das für ein Plan? Wir sprechen vom Heilsplan Gottes, den er ausgedacht und ausgeführt hat, damit wir Menschen heil werden können und damit wir so werden, wie Gott es sich gedacht und dann auch möglich gemacht hat. Also er überfordert uns damit nicht, er hat es möglich gemacht. Und darum sprechen wir also vom Heilsplan Gottes. Ich wiederhole diese 5 Ereignisse kurz, um die es jetzt ging, in einer Bibelstundenreihe. Natürlich immer mit viel Abstand dazwischen. Wir feiern am Christfest, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kam, dabei ein Mensch geworden ist. Am Karfreitag denken wir an sein Leiden und Sterben und am Osterfest an seine Auferstehung. 40 Tage nach Ostern ist der Sohn Gottes zurückgegangen in den Himmel. Darum feiern wir das Fest der Himmelfahrt. Und 10 Tage später Pfingsten. An Pfingsten hat Gott seinen Nachfolgern seinen guten Heiligen Geist geschenkt. Damals zum ersten Mal. Seitdem bekommt ihn jeder Mensch, der die Nachfolge beginnt. Sie haben ihn alle bekommen, wenn sie Nachfolger Jesu sind. Sie haben ihn bekommen, als sie dem Ruf in die Nachfolge gefolgt sind. Und dann haben sie auch das neue Leben von Gott bekommen. Also 5 Ereignisse nach Gottes Plan. Und um welche Heilstatsache kann es dann heute gehen? Hat Gott noch mehr getan für uns? Etwas ist noch nicht geschehen. Und bei der Beschäftigung mit den 5 schon geschehenen Heilstatsachen Gottes wurde mir klar, was noch nicht geschehen ist, aber ganz gewiss geschehen wird, gehört ebenfalls in diese Reihe. Also wir können es jetzt auf dem Kalender noch gar nicht festlegen, wann das geschehen wird, was noch aussteht. Aber wir wollen heute darüber nachdenken, weil es geschehen wird. Das ist noch Zukunft. Als Leitwort für diese Stunde lese ich was in Offenbarung 1, Vers 7, oder ich lese ab Vers 4, Vers 4 bis 8 steht: Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herr über die Könige und Erde, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen die Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie das Liederbuch aufschlagen, nicht zum Singen, sondern dass wir miteinander einen Liedtext lesen. Und wenn Sie aufschlagen, die Nummer 285, manche kennen diesen Text vielleicht auch auswendig. Und wir lesen das miteinander. Und ich sage Ihnen auch schon, warum. In der 3. Strophe dieses Liedes fand ich die 3 Schritte, die meine Überschriften geworden sind für diese Bibelstunde. Also 285, wir lesen es miteinander. Jesus, wir sehen auf dich. Meine erste Überschrift ist: Jesus, wir warten auf dich. Die zweite: Du wirst kommen nach deiner Verheißung. Und die dritte: Alle Menschen werden dich sehen. Also das erste: Jesus, wir warten auf dich. Das ist ja eine sehr persönliche Sache. Die Gemeinde Jesu weltweit weiß, dass Jesus wiederkommt und erwartet sein Wiederkommen. Aber jeder Einzelne muss das für sich klären, ob er Jesus wirklich erwartet. Zu wissen, dass er kommen wird, ist das eine. Das Leben danach ausrichten, ist das andere. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, ist er gekommen, um eine Erlösung zu schaffen für uns, weil wir ohne diese Erlösung verloren sind. Paulus hat es im Epheserbrief so geschrieben: In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Und nun kann man es auch so lesen: In ihm, in Jesus, habe ich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jeder von uns, der diese Erlösung für sich angenommen hat, darf es auch so sagen und wissen. Dazu kam er damals vor 2000 Jahren. Und er wird wiederkommen. Er ist der, der da ist und der da war und der da kommt. Ich habe es eben gerade gelesen, aus der Offenbarungsstelle. Darum: Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Unser Herr sagte während seiner Zeit auf dieser Erde zu seinen Jüngern und damit ja auch zu uns, die wir heute seine Jünger sind: Es sollen eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, und seid den Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Lukas 12, 35 und 36. Was hat Jesus gemeint mit dem Umgürten der Lenden? Dieser Befehl begegnet uns zum ersten Mal beim Passahmahl. In 2. Mose 12, Vers 11 lesen wir: Ihr sollt dieses Mahl aber so essen. Um eure Lenden sollt ihr umgürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und euren Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Hier werden Zeichen des Unterwegsseins, der Bereitschaft zum Aufbruch genannt, gegürtet. Das heißt, nicht durch das Gewand behindert sein beim eiligen Gehen. Startbereit, zum Gehorsam bereit. Petrus schreibt: Umgürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. 1. Petrus 1, 13. Auch da klingt das Bereitsein an. Und in einem früheren Heft, in unserem Bibellesezettel, Zeit mit Gott, heißt es: Wir brauchen ein auf Gott gerichtetes und von seinem Geist regiertes Herz. Von zerstreuten und flatterhaften Gedanken müssen wir geheilt werden, über unsere verschiedenen Stimmungen und über das, wozu unser Temperament uns treibt, dürfen wir mit unserem Herrn reden. Wir müssen es nicht vor ihm verbergen. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft, mehr auf ihn ausgerichtet zu sein, wenn wir mit ihm leben und unserem Herrn entgegengehen wollen. Umgürtet sein meint aufbruchbereit und es meint die Disziplin, die dafür wichtig ist. Lasst eure Lichter brennen, sagt unser Herr dann noch dazu. Was haben wir für ein Licht? Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Es sind so viele Menschen um uns her, die noch zu den Verlorenen gehören. Unser Licht und damit unser Leben soll ihnen den Weg beleuchten, dass sie nach Jesus fragen, dass sie zu Jesus finden und seine Erlösung annehmen. Das war jetzt ein erster Teil unter der Überschrift: Jesus, wir warten auf dich. Und dazu, denke ich, muss man unbedingt das Lied singen unter der Nummer 363. 363. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Also das zweite nun: Herr, du wirst kommen nach deiner Verheißung. Er ist der, der da ist und der da war und der da kommt. Er wird kommen nach seiner Verheißung, er hat's gesagt. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Als Jesus bei seiner Himmelfahrt vor den Augen seiner Jünger in einer Wolke zum Himmel zurückkehrte, standen seine Jünger da und schauten ihm nach, wie er in dieser anderen Dimension verschwand. Und dann stehen plötzlich zwei Boten Gottes bei den Jüngern und sagen: Dieser Jesus wird wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus kommt wieder. Das ist die gewisse Hoffnung der Christen. Pfarrer Wilhelm Busch erzählt: In dem großen Clubhaus in der Stadt Essen, dem Weigle-Haus, fand ich, als ich dieses Haus zum ersten Mal betrat, nur ein einziges Bild an einer Wand. In diesem großen Saal, in dem sich viele hundert Jungen treffen, hing ein Bild vom wiederkommenden Herrn. Da sieht man unten eine Stadt, darüber die Wolken und in den Wolken des Himmels ein weißes Pferd. Und darauf sitzt er, der König, und hebt die Hand, die durchbohrt wurde am Kreuz. Ich sagte zu meinem Vorgänger, Pastor Weigle: Und das hängst du auf als einziges Bild? In diesem Haus, ist das nicht ein wenig komisch für ein Jugendhaus? Lieber Bruder Busch, sagte er, die ganze Woche sind die Jungs in Büros, Schulen, Fabriken oder Bergwerken. Wenn sie in ihrer Umgebung den Herrn Jesus bekennen, dann werden sie ausgelacht, verhöhnt. Und wenn sie nicht mitsündigen wollen, werden sie verlacht und angegriffen. Das macht sie manchmal mutlos. Und wenn sie hier hereinkommen und dann hier sitzen, dann soll ihnen dieses Bild sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und Pastor Busch fährt dann fort: Und dann habe ich es im eigenen Leben erlebt. Ich wurde während des Dritten Reiches in Darmstadt verhaftet, nachdem ich in einer großen Versammlung von Jesus geredet hatte. Ich saß im Auto neben dem SS-Kommissar. Um uns herum standen hunderte von Menschen. Der SS-Mann am Steuer bekam den Befehl: Fahr los. Da sprang der Motor nicht an. Es war bestimmt ein guter Wagen, aber der Motor sprang nicht an. Fahr los, schreit der Kommissar wieder. Ich saß hinten als Gefangener neben ihm. Und da geschieht es, dass in der erregten Menge ein junger Mann von der Kirchentreppe aus über die Menge hinweg brüllt, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles wird nach seines Todes Macht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Der junge Mann ist dann wieder in der Menge verschwunden und der Wagen ist dann auch angefahren. Da sagte ich zu dem Kommissar, Sie armer Mensch, ich bin doch auf der siegreichen Seite. Und er sagt richtig zusammen und sagt, ich war früher auch mal im CVJM. So sage ich, und heute verhaften sie die Christen. Armer Mann, ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Und so fuhren wir zum Gefängnis. Mir aber hatte sich der Ausblick auf Jesu Wiederkunft geöffnet. Je dunkler die Zeit wird, immer wichtiger ist die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Und er wird kommen in Herrlichkeit. Das ist dann genau der richtige Zeitpunkt. Denn wir haben dann auf unserer Erde alle Regierungssysteme durchgemacht. Also es ist immer noch Pfarrer Busch, der hier zu Wort kommt. Monarchie, Demokratie, Diktatur und was weiß ich noch alles. Und wir haben gesehen, dass alle nicht so viel taugen. Dann muss doch Jesus, mein König, noch her und zeigen, dass er regieren kann. Soweit Pfarrer Busch. Jesus wird kommen nach seiner Verheißung und genau zur rechten Zeit. Die Bibel sagt uns, dass eine Zeit globaler Ratlosigkeit kommt. Global, also in der ganzen Welt, auf dem ganzen Globus, wird die Ratlosigkeit sein und immer mehr werden. Die Probleme werden den Menschen über den Kopf wachsen. Kommt uns das nicht sehr bekannt vor aus unserer Zeit? Jesus selber hat in Matthäus 24 in seiner Endzeitrede 4 Kennzeichen genannt in dieser Zeit, die wir die Endzeit nennen, die letzte Zeit, und wir sind mittendrin. Jesus sagt, diese Zeit ist durch politisches Chaos gekennzeichnet, das ist das eine Kennzeichen. Ein Volk wird sich empören gegen das andere und ein Königreich gegen das andere. Jemand sagt dazu, es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der so viele hochrangige Diplomaten so viele kostspielige Konferenzen abgehalten haben, wie in unserer Zeit. Was wird daran deutlich? Die Ratlosigkeit. Und als zweites Kennzeichen nennt Jesus die Ratlosigkeit auf wirtschaftlichem Gebiet. Es wird Hungersnot und teure Zeit sein. Und in vielen Ländern ist heute Hungersnot, schreckliche Armut, und wir haben es so gut. Es wächst genug auf der Erde, dass alle Menschen satt werden könnten, aber es gelingt nicht. Ratlosigkeit, die hat Jesus schon vor 2000 Jahren vorausgesagt. Und sie wird in unserer Zeit immer größer, die politische und die wirtschaftliche Ratlosigkeit. Und das dritte Kennzeichen der letzten Zeit, das Jesus genannt hat, ist das religiöse Chaos. Er sagte so, man wird sagen, hier ist Christus, da ist Christus. Und auch das finden wir in unserer Zeit, in dieser letzten Zeit. Der Teufel verwirrt die Menschen, weil sie sich nicht am Wort Gottes orientieren. Ich nenne nur 2 Gefahren. Die einen meinen, dass sie das Heil im Buddhismus finden, andere in der Esoterik, und da könnte man nur noch vieles aufzählen. Und Jesus nannte dann noch ein 4. Kennzeichen dieser letzten Zeit. Das zerstreute Israel sammelt sich, und zwar nicht irgendwo, sondern da, wo sie zu Hause sind, in Israel. Es ist ein atemberaubendes Zeichen der Zeit, dass es seit 1948 wieder einen Staat Israel gibt. Man hat ja den weit in der Welt verstreuten Juden im Jahr 1899 als Heimstätte Madagaskar angeboten. Man sagte, da können sich die Juden sammeln, da können sie leben. Aber die Juden sagten, wir haben nur eine Verheißung, ins Land der Väter. Also nach Israel. Damals meinte noch die ganze Welt, mit Ausnahme der Bibelleser, das kann und wird nie geschehen. Aber es ist geschehen. Und es geschieht, sie sammeln sich in Israel, haben sich schon sehr gesammelt. Die Ratlosigkeit, die Jesus vorausgesagt hat und die wir erleben in unserer Zeit, schreit ja nach dem starken Mann. Und wenn wir von der letzten Zeit reden, müssen wir auch von ihm reden. Und wenn die Ratlosigkeit auf die Spitze gekommen ist, dann kommt der große, starke Mann, der sich Welterlöser nennen wird, aber er ist nicht Christus, er ist der ganz andere, der Antichrist. Er nimmt die Weltherrschaft in die Hand, unter ihm wird die Welt vereint. Die Vorbereitungen können wir heute schon sehen an vielen Zusammenschlüssen. Die Offenbarung spricht in einer Bildersprache vom Kommen des Antichristen. Johannes hat dieses Bild sehen dürfen. Und er sagt, auf einmal steigt aus dem Meer ein Tier, eine ungeheure Bestie mit vielen Köpfen und Diademen und einem Riesenmaul, das gewaltig lästert. Das liest man in Offenbarung 13,1. Wie ist das zu verstehen? Es ist ein Bild. Das Meer ist die Völkerwelt. Und so unruhig wie das Meer ist, ist auch die Völkerwelt. Und der Antichrist steigt aus der Völkerwelt herauf. Wenn aber der wirkliche Erlöser, Jesus Christus, wiederkommt, er kommt nicht aus dem Völkermeer, sondern aus der Welt Gottes, denn er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der ganz andere. Der Antichrist aber wird einer sein, der Gott völlig abgesagt hat. Auf sein Kommen steuert unsere Welt zu in unserer Zeit. Christen werden zur Zeit des Antichristen sagen, wir haben einen anderen Herrn. Jesus Christus ist unser Erlöser und dann geht die Verfolgung los. Der Antichrist wird ein Bekenntnis zu Jesus Christus, dem wirklichen Erlöser, nicht dulden. Und nun muss ich noch etwas erwähnen, das in der Zeit des Antichristen geschehen wird oder gar schon vorher. Darüber gehen die Meinungen sehr auseinander, weil wir es im Wort Gottes nicht klar erkennen können. Vielleicht sollen wir es auch nicht genau wissen. Wohl, dass es geschieht, aber nicht wann. Die Entrückung der Gemeinde Jesu wird geschehen. Einige meinen, dass sie vor der schweren Zeit, dieser Trübsalzeit, geschieht. Andere denken mitten in dieser Zeit. Niemand weiß es genau, aber sie wird vor dem sichtbaren Wiederkommen unseres Herrn geschehen. Die Entrückung der Gemeinde Jesu. Da holt der Herr die zu sich, die sein Eigentum geworden sind, seine Erlösten. Ich fand bei einem Ausleger, bei einem Christian Achenbach, Folgendes zur Entrückung und ich konnte es nur ganz und gar bejahen und darum gebe ich manches davon weiter. Die Entrückung der Gläubigen, ist das eine Realität? Etwas, was wirklich geschehen wird? Es wird ein Tag in unserem Leben sein, der vermutlich beginnt wie viele andere Tage auch. Und Herr Achenbach sagt, vielleicht wirst du morgens aufstehen, dir dein Frühstück machen und zur Arbeit gehen. Dann steckst du mitten in den täglichen Aufgaben, du hast viel zu tun. Und plötzlich ist alles ganz anders. Was ist passiert? Viele Christen haben schon immer davon geredet. Es steht auch im Wort Gottes. Und eines Tages sind dann diese Erwartungen Wirklichkeit geworden. Die, die davon geredet haben und daran glaubten, haben recht gehabt. Die Entrückung der Gläubigen hat dann stattgefunden. Der Herr Jesus Christus ist wiedergekommen, um die Gläubigen zu sich zu holen. Es ist sehr wichtig festzuhalten, dass er zunächst für die kommt, um diese zu sich zu holen. Das geschieht mit der Entrückung und vor der großen Wiederkunft und Gerichtsphase, die dann die ganze Erde treffen wird. Er selbst wird kommen. Wir können das auch in 1. Thessalonicher 4, 16 lesen. Wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt, schickt er nicht einen seiner mächtigen Engel, das wäre ja auch schon etwas, sondern er kommt selbst. Er lässt es sich nicht nehmen, die abzuholen, für die er am Kreuz gestorben ist. Nun könnte man sagen, gestorben ist er doch für alle, ja. Aber er holt die ab, die das persönlich für sich angenommen haben. Und da heißt es dann, kannst du dir vorstellen, wie lieb er dich hat, wie wertvoll du in seinen Augen bist, so wertvoll, dass er selbst kommt? Er wird für eine kurze Zeit von dem Thron seines Vaters aufstehen, um uns zu begegnen. Das ist Gnade. Du wirst deinen Erretter dann zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Nie vorher hast du ihn gesehen. Jetzt wirst du aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Er ist das Lamm Gottes, das für dich geschlachtet wurde. Und du wirst ihn sehen, wie er ist. Mit dieser Aussicht und Gewissheit sollte unser Leben wirklich ein Leben auf gepackten Koffern sein. Jederzeit bereit, wenn er ruft. Das ist vor allem ein innerliches Bereitsein. Wir sind natürlich in dieser Welt. Wir haben unsere Aufgaben und das ist auch gut und richtig und wichtig. Aber innerlich bereit sein, weil wir wissen, er kommt. Und dann sagt dieser Herr Achenbach, dann bist du endlich deine sündige Natur los, die uns auf der Erde so oft zu schaffen gemacht hat. Wir werden nicht mehr sündigen. Es wird keine Krankheit mehr geben, kein Leid, keine Tränen, kein Weinen. Das finden wir in Offenbarung 21,4. Das ist nur möglich, weil wir dann einen neuen, verwandelten Körper erhalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Bibel sagt, dass wir dem Herrn Jesus gleich sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wirst du von einem Moment zum anderen aus deinen täglichen Beschäftigungen herausgenommen. Vielleicht warst du gerade noch in eine Arbeit vertieft, dann bist du im nächsten Augenblick beim Herrn. Und die Menschen, die nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben, werden seine Stimme bei der Entrückung nicht hören. Das gilt der Gemeinde. Aber sie werden merken, dass plötzlich Millionen von Christen fehlen. Werden sie überrascht sein? Übrigens, das Wort entrücken kann man auch mit wegreißen übersetzen. Es wird eine enorme Macht und Kraftaufwendung nötig sein, wenn wir entrückt werden, jetzt noch hier und dann im Haus des Vaters. Aber spricht das nicht auch zu uns, dass ein Wegreißen nötig ist, wenn er kommt? Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben es uns hier doch ganz angenehm eingerichtet. Wir sind ganz sesshaft hier. Und darum ist ein Wegreißen nötig, wenn der Herr uns holt. Wir treffen dann mit ihm zusammen, um gemeinsam mit ihm in den Himmel zu gehen, für immer bei ihm, für immer. Und der Herr Jesus freut sich, wenn unser Leben als Christen schon heute unter diesem Eindruck steht, dass es ihm entgegengeht, dass wir ihm entgegenleben. Also in diesem Bewusstsein, er kommt, er kommt. Wir wissen nicht wann, aber er kommt. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, und jeder, der diese Hoffnung hat, als der das weiß, der reinigt sich selbst gleich wie er rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3. Aber nun noch einmal die Frage, wie sieht es bei uns mit der Erwartung des Kommens unseres Herrn Jesus aus? Denken wir daran? Erwarten wir es? Ist es immer wieder auch Thema in unserem Gebet, in unserem Reden mit ihm? Was wäre, wenn er noch heute wiederkäme? Es gibt doch dieses kleine neue Büchlein mit Gedichten von unserer Schwester Helga Winkel. Und da möchte ich Ihnen, ehe wir dann nochmal singen, ein Gedicht lesen. Das hat die Überschrift »Mein letzter Tag«. Was würde ich tun, wäre heute mein letzter Tag? Ich wollte dich, mein Heiland, nicht betrüben. Ganz für dich da sein und dich herzlich lieben. Dein sein bis hin zum letzten Stundenschlag. Was würde ich tun, wäre heute mein letzter Tag? Mit aller Last mich unterm Kreuz verbergen. Dich bitten, dass von allen toten Werken dein teures Blut mich völlig reinigen mag. Was würde ich tun, wäre heute mein letzter Tag? Dir für die Liebe und die Treue danken, die mich getragen, ohne je zu wanken, weil ich dir lebenslang am Herzen lag. Was würde ich tun, wäre heute mein letzter Tag? Wenn ich noch könnt von deiner Liebe sagen, um Mut zu machen, es mit dir zu wagen, was immer auch das Leben bringen mag. So will ich denn an jedem Erdentag, als ob's der letzte sei, ganz für dich leben, ganz dir vertrauen und mich ganz dir geben, als käme er heute, der letzte Stundenschlag. Inzwischen ist er für Schwester Helga gekommen, sie ist schon in der Ewigkeit beim Herrn und bei uns kommt er irgendwann. Aber jetzt singen wir das Lied »Lass mir das Ziel vor Augen bleiben« unter der Nummer 204. Jesus, wir warten auf dich, das war das Erste. Das Zweite, du wirst kommen nach deiner Verheißung Und nun das dritte noch, und alle Menschen werden dich sehen. Und da merken wir nun schon, da geht es dann um die Wiederkunft, die die ganze Welt miterlebt, die alle Menschen, die da zu der Zeit leben, miterleben. Alle Menschen werden dich sehen. Nach der Entrückung wird die schwere Zeit auf der Erde weitergehen. Sie dauert insgesamt 7 Jahre. Und wenn die Erlösten nicht mehr auf der Erde sind, sondern vom Herrn geholt sind, dann ist auch kein Widerstand mehr da. Und das Böse wird noch mehr Macht bekommen in dieser Zeit. Und am Ende dieser schlimmen Zeit wird der Herr Jesus mit seiner Gemeinde auf die Erde kommen. Mit seiner Gemeinde. Als Siegesfürst kommt er, der sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Im Judasbrief lesen wir in Vers 14, sieh, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle. Wir kommen mit ihm, wenn er wiederkommt. Das sind alles Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen und ausdenken können, aber das Wort sagt es so. Aus Zacharia 14 lese ich, und seine Füße werden dann stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, und der Herr wird König sein über alle Lande. An dieser Stelle einige Worte zu Israel. Während der Zeit des Antichristen gegen Ende derselben Zeit werden alle Völker gegen Israel ziehen, um es endgültig auszulöschen. Es kommt zur Schlacht von Harmagedon, Offenbarung 16 finden wir das und Offenbarung 19. Da bricht über Israel eine Katastrophe herein, die kann Gott seinem Volk nicht ersparen, die wird er seinem Volk nicht ersparen. Aber auf dem Höhepunkt dieser Schlacht, wenn es aussieht, als würden alle anderen Mächte triumphieren, da kommt Jesus vom Himmel. Das ist seine sichtbare Wiederkunft und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und in der Zeit danach, im tausendjährigen Reich, erkennt Israel seinen Messias. Dazu wäre jetzt noch ganz viel zu sagen, aber das muss nun genügen an dieser Stelle. Und Pfarrer Busch sagt, und dann muss mein König regieren und er kann regieren. Gehen Sie doch mal in Häuser, in denen Jesus jetzt schon regiert. Da spüren Sie, hier ist eine andere Atmosphäre. Wie schön, wenn es viele solche Häuser gibt. Wie wird das erst sein, wenn er der König der Erde ist? Danach, nach diesen 1000 Jahren, diesem Friedensreich, wird der Teufel noch einmal los sein im wahrsten Sinn des Wortes. Da werden die Menschen noch einmal auf die Probe gestellt. Es kommt zu einem letzten Aufstand gegen Gott und dann kommt das Ende. Das Ende der Welt, Himmel und Erde werden vergehen. Und dazu lesen wir Offenbarung 20, 11 und 12. Und ich sah einen großen weißen Thron und darauf saß einer. Und ich sah die Toten, beide, klein und groß, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Und wessen Name nicht geschrieben war im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Jemand fragte einmal, wo steht denn der Thron, wenn alles vergangen ist? Und darauf bekam er als Antwort, das lass mal deine Sorge nicht sein. Also das muss nicht deine Sorge sein. Deine Sorge lass sein, wie du vor dem Thron stehst. Man kann ewig verloren gehen. Eine gläubige Frau wurde von einem Mann, der nicht glaubte, gefragt, ihr Gott der Liebe wirft Millionen Menschen in die Hölle. Komischer Gott der Liebe. Ein Augenblick der Stille. Dann sagte die Frau, sie irren sich. Gott wirft niemand in die Hölle. Da laufen wir selber und freiwillig hinein. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Er wirft niemand in die Hölle. Da laufen wir selber und freiwillig hinein. Die Zukunftsgeschichte der Bibel schließt so, dass Johannes sagen kann, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Das ist dann ganz wunderbar geschildert. Das lesen wir in Offenbarung 21 und 22. Da ist aus der Zeit dann die Ewigkeit geworden. Und wie schön, wenn wir in dieser neuen Welt und in dieser Ewigkeit dabei sein werden. Aber wir wollen auch uns bewegen lassen von unserem Herrn, dass wir Menschen noch einladen zu Jesus, dass sie die Erlösung annehmen, dass sie nicht in die Hölle laufen. Es war nun heute kein einfaches Thema und ich habe mir lange überlegt, ob das heute überhaupt mein Thema sein soll. Aber nun habe ich gedacht, ich kann es nicht weglassen, wenn ich von dem Heilsplan Gottes rede, muss ich auch von der Vollendung reden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschlagen damit. Und jetzt beten wir. Ich möchte beim Gebet zuerst auch noch einmal etwas von Schwester Helga lesen, also auch ein Gebet. So wie die Wolke dich einst weggenommen, vor deiner Jünger Augen dich verhüllt, wirst du auch mit den Wolken wiederkommen, so wahr dein Wort, o König, sich erfüllt. Es kommt der Tag, da werden wir inmitten der Wolke deiner Herrlichkeit dich sehen. Dann wird sich in Anbetung unser Bitten verwandeln und in Lobpreis unser Flehen. Dies Wissen lässt uns froh und kühn vertrauen. Es kommt der Tag, da die Verhüllung fällt, da wir mit Jauchzen in dein Antlitz schauen und dir zu Füßen liegt die ganze Welt. Dein Tag, er kommt und endet alles Bangen, das uns durchs Tränental begleiten will. Wir schauen dir entgegen mit Verlangen. Komm bald, Herr Jesus, und bring uns ins Ziel. Lieber Herr, du weißt den Zeitpunkt, wir wissen ihn nicht. Und es ist gut, dass du ihn weißt. Und es ist gut, dass wir wissen, dass du wiederkommst. Und es ist gut, Herr, uns das immer wieder von dir auch sagen zu lassen, mitten in unserem Leben hier, mitten in unserem Alltag, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass wir hier bereit sein sollen und können und dir entgegenzuleben. Herr, wie das für den Einzelnen aussieht, wie es bisher aussieht, was sich vielleicht ändern sollte, das weißt du und das muss jeder auch ganz persönlich mit dir reden. Aber lass uns nicht über allem Irdischen, das wichtig ist und das uns auch aufgetragen ist, aber lass uns nicht vergessen, dir entgegenzugehen, dir entgegenzuleben und bereit zu sein, wenn du kommst. Und Herr, es bedrückt uns, dass noch so viele Menschen sind, die deine Erlösung nicht angenommen haben und die nicht in der Herrlichkeit der Ewigkeit sein werden, sondern an dem ganz anderen Ort. Und nun bring uns doch immer wieder in Bewegung. Beweg du unsere Herzen, Herr, und bring uns in Bewegung zum Menschen hin, dass wir ihnen sagen, wer du bist und dass du sie lieb hast, dass du für sie gestorben bist und dass du ihnen ewiges Leben schenken möchtest und eine ewige Rettung. Herr, du kannst uns da bereit machen und kannst uns auch geschickt machen, wo es möglich ist und wo es dran ist, so von dir zu reden. Und wir bitten dich jetzt auch wieder, Herr, für deine verfolgte Gemeinde, die deshalb verfolgt wird, weil sie von dir reden und weil sie bei dir bleiben wollen unter allen Umständen. Und die Umstände sind manchmal so schwer. Wir bitten dich für deine verfolgte Gemeinde. Du kennst jeden Einzelnen und wir bitten dich, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst, dass sie sich von dir getragen wissen. Wir danken dir, Herr, dass du sie kennst und dass du auch uns kennst und auch mit uns jetzt weitergehst in eine neue Woche hinein. Du weißt, Herr, wie sehr wir dich brauchen. Danke, dass wir dich brauchen dürfen. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied unter der Nummer 366. 366. Heute in zwei Wochen, am 7.5. feiern wir unseren Mutterhaustag und darum ist da keine Bibelstunde. Aber am kommenden Sonntag ist Bibelstunde mit Schwester Heidemarie Führer und dazu sind Sie herzlich eingeladen. Eine gute Woche, Sie mit diesem Herrn durch diese Woche gehen, in der Gewissheit, er geht mit Ihnen durch diese Woche. Und unser gemeinsamer Herr, der segne Sie und setze Sie zum Segen. Amen.